Mensch, Potenzial, Technologie.
Als CEO, Gründer von Pelt8, macht er Nachhaltigkeitsberichterstattung einfach, flexibel und erschwinglich. Julian Osborne hat sich mit Pelt8 zum Ziel gesetzt, 100.000 Unternehmen dabei zu unterstützen, nachhaltiger zu werden. Seine Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Daten für ESG und Nachhaltigkeitsberichterstattung mühelos zu sammeln, zu verwalten und zu analysieren. Durch die Zentralisierung dieser Informationen verknüpfen Pelt8 Unternehmen mit wertvollen Nachhaltigkeitsdiensten wie Emissionsrechnern und fördern eine Vision, einen Marktplatz zu schaffen und ein aufstrebendes Ökosystem von Nachhaltigkeitsdiensten zu vereinen. Herzlich willkommen, Julian Osborne, zum Swiss Capricorn Podcast.
Danke, guten Morgen, Jakob.
Julian, ich würde dich gerne fragen, wie bist du das erste Mal in deinem Leben in der digitalen Welt angekommen?
Das sind Kindheitserinnerungen mit den Router-Einwählgeräuschen, die ich noch von meinem Vater kenne in den 90ern. Also so alt bin ich noch nicht. Das war das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, irgendwas digital mitbekommen zu haben.
Was hat dich denn motiviert, unternehmerisch aktiv zu werden?
Ich habe herausgefunden, dass mein Vater auch mal Unternehmer war, bevor er wieder in die Corporate-Welt eingestiegen ist. Auf meiner Seite, da gab es verschiedene Impulse. Ich war ein bisschen auch im Schweizer Fintech-Ecosystem während der Uni-Zeiten tätig. Habe dort ziemlich viel Austausch gehabt mit diversen Fintechs. Und nach einigen Schnupperanfängen bei Startups war ich dann auch 4 Jahre lang bei einem Schweizer Fintech tätig. Das wurde auch aufgekauft von einer deutschen Beratungsfirma. Und ich hatte dann das Gefühl, ich war naiv genug zu denken, ich kann dann selber mein Startup gründen.
Also ein bisschen Naivität manchmal ist ja ganz gut, weil sonst würde man ja gar nichts machen wahrscheinlich.
Absolut. Positivität und Naivität.
Was macht denn Pelt8 genau?
Pelt8 ist eine digitale Plattform, die es Firmen erlaubt, all ihre Nachhaltigkeitsdaten, das sind primär Nicht-Finanzdaten, in einem Tool zu sammeln, diese zu dokumentieren und auch prüfsicher aufzubewahren, damit diese dann weiterverwendet werden können für Reporting-Zwecke, die Berechnung eines CO2-Fußabdrucks. Wir sehen auch nicht nur Reporting-Zwecke durch den Regulator, sondern vielmehr auch bei den KMUs durch die Supply Chain, also die Kunden, die fragen, kannst du mir bitte XYZ geben, weil diese berichterstattungspflichtig sind. Aber das Tool Pelt8 ist in dem Sinn das digitale Tool, was es den Firmen erlaubt, diese Daten zu sammeln und zur Verfügung zu stellen.
Und warum braucht es Pelt8 und warum jetzt?
Über die letzten paar Jahre gab es eine ziemlich große Regulatorik oder Regulationswelle, die sich in der EU breit gemacht hat. Diese wird jetzt noch weiter wachsen, weiter ausrollen, sodass bis etwa 2028 50.000 Firmen mit mehr als 250 Angestellten Berichterstattung machen müssen. Die Schweiz ist noch etwas verschont geblieben, aber wir sehen jetzt gerade, diese Woche kommt eine Vernehmlassung zu Ende vom Bund, wo im Grunde genommen die gleiche Regulatorik wie die in der EU eben besprochen wird. Das heißt, auch hier in der Schweiz wird früher oder später regulatorisch verlangt, dass Firmen mit mehr als 250 Mitarbeitern, es gibt noch ein oder zwei andere Charakteristika, aber diese Firmen müssen Nachhaltigkeitsberichterstattung machen oder Nicht-Finanzberichterstattung machen. Und wir wollen der Anbieter sein in der Schweiz, der es diesen Firmen erlaubt, dies zu machen.
Also ein Regulierungstsunami kommt auf uns zu, sozusagen.
Genau, und auch wenn jetzt diese Zahl 250 Mitarbeiter mehrfach genannt wurde, am Schluss gibt es noch indirekte Effekte, weil diese direkt regulierten oder direkt betroffenen Firmen werden in ihrer Lieferkette nachfragen müssen nach Daten. Das heißt, es macht auch vor kleineren Firmen nicht Halt, wobei dann vielleicht dort die Anforderungen leicht anders sein werden, weil das dann vielleicht kein externer Auditor, durch einen externen Auditor geprüft werden muss. Aber im Grunde genommen, bis 2030 erwarten wir, dass die meisten Firmen in irgendeiner Form gewisse Nachhaltigkeitskennzahlen publiziert haben müssen.
Mich würde mal interessieren, Julian, was waren für dich die Herausforderungen am Anfang beim Aufbau von Pelt Aid?
Da gab es einige. auch wenn ich vorher schon bei einem Startup war als normaler Mitarbeiter, hat mir dann dennoch irgendwie das Gründernetzwerk gefehlt. Also das war sicher ein Thema. Dieser Austausch zwischen den Gründern, den ich jetzt habe, den ich jetzt durch verschiedene Startup-Programme, die ich auch durchgemacht habe, dieses Netzwerk steht jetzt. Aber initial hat das gefehlt und das ist natürlich ein bisschen, ist dann schwer, an die richtigen Informationen zu kommen. Und zu diesem Netzwerk auch gefehlt hat in das Investorennetzwerk, was jetzt auch natürlich viel besser ist nach 3 Jahren, in dem das Startup doch gut gewachsen ist.
Also das Gründernetzwerk, Investorennetzwerk und genau. Die Information, die du gesucht hast. Was hast du denn daraus gelernt aus diesen ersten 3 Jahren?
Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe definitiv auch noch nicht ausgelernt. ich denke, das Wichtigste ist, frühzeitig in iterativen Schritten anzufangen. Sehr wichtig auch, frühzeitig Gespräche zu suchen, ob das mit möglichen Kunden ist, mit möglichen Investoren, mit möglichen Gründern. Das kann ich jedem empfehlen, der in dem Bereich oder sagen wir mal in den digitalen Bereich, aber auch in den Startup-Bereich eintreten will, dass man frühzeitig einfach die Konversation sucht und da auch sehr offen auf Personen zugehen sollte, muss und kann. Man kriegt nicht immer eine Antwort, man kriegt nicht immer ein Ja, aber auch wenn es nur 10% von der Fälle sind, dann ist es immer noch ziemlich hilfreich.
Also so mit einer gewissen Offenheit auf die Leute zugeht und einfach mal fragt, wenn man ein Problem hat oder eine Herausforderung, wenn man jetzt sein eigenes Unternehmen gegründet hat.
Absolut, ich glaube, es muss nicht mal nur um eine Herausforderung handeln, sondern einfach generelles Interesse. Ich meine, oftmals sind Leute bereit zu helfen oder ihre Weisheit weiterzugeben und ich glaube, das muss man einfach nutzen.
Das muss man nutzen. Wie ist das, wenn man in einem, sag ich mal, gesättigten Markt unterwegs ist? Also wenn es mehrere Player schon in dem Markt gibt, man hat jetzt nicht die Technologie erfunden, würdest du sagen, sollte man es dann trotzdem probieren oder wie kann man sich differenzieren in einem gesättigten Markt?
Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Dimensionen. Ich würde jetzt unseren Markt noch nicht vollständig gesättigt nennen, vor allem nicht in der Schweiz, aber in der EU gibt es doch einige etablierte Spieler, die jetzt in diesen Bereich vordringen, aber auch neue Player. Am Schluss, so wie wir es jetzt angehen, ist das Thema Pricing ist sicher eine Art, wie man sich differenzieren kann. Das Thema Businessmodell. Bei uns ist es jetzt auch so, dass wir haben zwar das Tool auch direkt vertrieben, wir bauen aber unser Tool eigentlich für die Treuhänder und Berater. Das heißt, das ist ein anderes Distribution Model, als jetzt direkt den Verkauf voranzutreiben. Und dann natürlich auch das Produkt an sich im Sinne von, wenn das Produkt besser ist, heißt nicht, dass es erfolgreicher wird langfristig, aber es ist definitiv ein Merkmal. Und vielleicht noch als letzter Punkt, wir sehen uns so ein bisschen als Ecosystem, zumindest wollen wir eins aufbauen, wir wollen verschiedene Anbieter über unsere Plattform auch an den Kunden bringen und an dem Punkt kommt man dann zum, fällt mir nur der englische Begriff ein, Bundling, aber dann gibt es halt Integrationsmöglichkeiten, Bundling-Möglichkeiten, um sich auch zu differenzieren. Und das sind so, sagen wir mal, unsere Strategien.
Also Pricing, Businessmodell, übers Produkt differenzieren, ein Ökosystem aufbauen. Diese Treuhänder, Berater, ist das eure Zielgruppe oder sind es einfach Partnerschaften, die ihr aufbaut, um an Kunden zu kommen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden mit den Treuhändern, Beratern.
Genau, also unsere Annahme ist, dass eine sehr zugrunde liegende Hypothese ist, dass langfristig vor allem KMUs ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung oder Nicht-Finanzberichterstattung nicht selber machen werden, sondern dass sie genau wie bei der Buchhaltung einen Großteil davon auslagern werden, dass es einen Managed Service gibt. Dieser Managed Service in der traditionellen Finanzberichterstattung liegt im Moment bei den Treuhändern und diese Treuhänder nutzen auch diverse Tools. In der Schweiz wäre das zum Beispiel ein Bexio als Referenz. Und wir glauben, dass dieser gleiche Mechanismus, dieser gleiche Setup bestehen wird in der Zukunft eben für die Nicht-Finanzberichterstattung. Entsprechend glauben wir, dass wir Treuhänder und oder Berater unterstützen müssen mit unserem Tool. Und sie sind dann Teil der Anwender- oder Usergruppe, die wir glücklich machen müssen. Und dann im besten Fall eben auch unser Tool für uns vertreiben. Also dann sind es keine Direct Sales mehr eben, sondern Indirect Sales.
Mhm. Was sind denn die Herausforderungen beim Wachstum des Unternehmens? Also wenn ihr jetzt weitere Kunden dazu gewinnt, weiter am Wachsen seid, wo siehst du da die Herausforderungen?
Initial war es sicher dieses Spagat, etwas zu versprechen, was man vielleicht noch nicht im Produkt hat. Nicht zu viel zu versprechen, dann das Produkt weiterzuentwickeln und so tastet man sich dann iterativ voran. Wir sind jetzt aber an einem Punkt, wo das Produkt also die Kunden mehr oder weniger zufriedenstellt. Wir haben alle Kunden, die wir gewonnen haben, haben die Lizenzen erneuert. Darüber sind wir sehr stolz. Wenn ich jetzt einen Wunsch hätte oder einen Zauberspruch, die größte Herausforderung, die wir haben, ist das Thema Wissen. Wissen im Kontext Nachhaltigkeit. Und da müssen wir mitunter dran arbeiten, dass das Wissen, warum das eine Herausforderung ist, vor allem im KMU-Bereich, bei den größeren Firmen ist es nicht ganz so extrem, dass das auf die Firmen zukommt. Und wenn man diesem Problem bewusst wird, dann werden sich auch Kaufentscheidungen, glaube ich, in unserer oder auch für andere Firmen, die in dem Bereich tätig sind, zu unserem Positiven entwickeln, weil im Moment viele Firmen verstehen noch gar nicht, warum sie ein digitales Tool zur Unterstützung überhaupt brauchen.
Das heißt, dieses Bewusstsein schaffen wir im Markt bei Firmen, dass es eine Notwendigkeit ist, so ein Tool auch zu haben.
Genau. Und dazu gehört eine Art Wissenstransfer auch. Es ist Bewusstsein und Wissenstransfer. Ja, das stellt uns auch ein bisschen oder ist auch eine Herausforderung für im Thema Treuhand jetzt. Treuhänder sind, es gibt viele, es ist ein sehr fragmentierter Markt, aber viele der existierenden Treuhänder sind sich auch noch nicht bewusst, dass da eigentlich eine massive Market Opportunity besteht, diese Dienstleistungen an ihre existierenden Kunden anzubieten. Das heißt, diese müssen auch dieses Bewusstsein überhaupt entwickeln.
Und da aktiv auch dieses Wissen zu transferieren in dieses Segment. Mich würde mal interessieren, Julian, was reizt dich an deinem Job? Weil du hast ja jetzt einen sehr speziellen Job auch, den nicht jeder hat. Ja? Was ist so das, was dich so am meisten reizt?
Es gibt viele Sachen. Ich glaube, das, was mich am meisten reizt, ist schon ein bisschen diese Autonomie und Selbstverwirklichung, dass man wirklich sagen kann, hey, ich will das so machen und es stehen schon Barrieren da, aber im Grunde genommen kann man viele dieser Barrieren überwinden. Und das war mir wichtig, als ich die Firma gegründet habe, dass ich da wirklich auch ein bisschen meine Werte, meine Kultur, das, was ich machen will, in einer Firma etablieren kann und entsprechend die Leute einstelle, die diese Werte auch mitführen. Jetzt werden Leute zum Teil angestellt, die ich gar nicht mehr, also ich bin zwar schon noch in der Auswahl dabei, aber die kommen gar nicht mehr über mein Netzwerk rein. Das heißt, das freut mich irgendwie auch, dass diese Werte sich über, sagen wir, Second Generation an diesem Punkt anfangen weiter zu verbreiten.
Also eine Kultur etablieren, aber auch Autonomie und Selbstverwirklichung.
Genau.
Ich würde gerne mal über Talentgewinnung sprechen, gerade wenn man jetzt vielleicht nicht so einen riesen Namen hat, wie, ich weiß nicht, UBS oder Daimler Chrysler oder Coca-Cola. Wie kannst du es schaffen, dass du attraktiv als Unternehmen für Talente bist und Talente gewinnst? Was kannst du tun?
Also wir hatten Glück initial, dass viel über unser eigenes existierendes Netzwerk herangekommen ist. Wir hatten dann tatsächlich auch ein paar Mitarbeiter, also jetzige Mitarbeiter, die uns irgendwie auf LinkedIn gesehen haben und uns mal proaktiv angeschrieben haben. Wir haben uns aber eigentlich von Anfang an, zumindest in der Zürcher Nachhaltigkeitsszene, sehr stark, also wir haben uns dort sehr stark versucht zu etablieren mit Konferenzen, relativ großen Konferenzen, die wir zum Beispiel mit der Schweizer Börse zusammen organisiert haben, mit der SIX. Und zumindest im Schweizer Markt oder im Zürcher Nachhaltigkeitsmarkt haben wir in der kurzen Zeit doch ein gutes Image erreicht. Das hilft uns schon sehr, wenn wir jetzt eine Stelle ausschreiben, auch bei jüngeren Absolventen oder so, kriegen wir eigentlich gut Bewerber. Aber es ist natürlich schon so, ich glaube, für junge Firmen ist es halt schwer, sich zum Teil zu differenzieren, auch wenn man noch nicht voll profitabel ist und Investoren hinter sich hat, dann kann man vielleicht auch nicht gerade kompetitiv Salär zahlen, dann muss man mit anderen Themenpunkten wie Flexibilität, Startup, der Kultur und den Werten etc.
Wie ist das, wenn du jetzt einen Kandidaten gewonnen hast? Wie kannst du einen Kandidaten langfristig halten? Also was sind da für Mittel, Methoden, wie man Kandidaten begeistern kann für das Unternehmen, aber so, dass sie auch für eine Zeit bleiben und nicht dann nach einem Monat schon abspringen?
Wir hatten zum Glück noch nicht den Fall, dass jemand nach einem Monat gegangen ist. es ist eine gute Frage, vor allem weil, ich sag mal so, alle, die zu uns kommen, müssen sich auch bewusst sein, es ist noch ein Startup, das heißt, es ist jetzt auch nicht langfristige Stabilität gewährleistet, aber wir können kontern mit Flexibilität, mit diesem, es sind jetzt alle relativ ähnlichem Alter, und dann auch vom Aufgabeninhalt her ist es natürlich viel bereichender, weil viel mehr Entscheidungen getroffen werden können, mit viel mehr Autonomie, viel mehr Autorität, vielleicht auch was umzusetzen. Und dann haben wir auch für unsere Mitarbeiter die Möglichkeit, sich zu beteiligen an der Firma. Ich glaube, das ist auch wichtig, um so ein bisschen, auch hier deutsches Wort, Ownership an der Firma zu bekommen. Mhm. Ich denke, das ist sehr wichtig.
Also diese bereichernde Arbeit, dass man jetzt nicht wie im Konzern vielleicht dann montags nur den roten Knopf drückt, Dienstag den blauen Knopf, sondern wirklich hier proaktiv mitgestaltet, auch selber sich verwirklichen kann als Kandidat und auch Selbstverantwortung vielleicht übernimmt und natürlich dann auch die Autorität, Eigenverantwortung. Hast du das selber auch wahrgenommen, dass Kandidaten da auch aufblühen sozusagen im Unternehmen?
Absolut. Ich glaube, es bei manchen, je nachdem, wo sie vorher gearbeitet haben, braucht es vielleicht ein bisschen, weil sie das sich nicht bewusst sind oder gewöhnt. Aber was bei uns noch hilft, weil wir in diesem Nachhaltigkeitsbereich aktiv sind, hilft das auch noch, sich zu differenzieren, einfach von der Mission der Firma, was nicht zu vernachlässigen ist als Treiber, sich bei uns entweder zu bewerben oder anzustrengen.
Also hast du es auch gespürt bei Kandidaten, die sich bei euch beworben haben, dass die Sinnhaftigkeit wichtig ist, also auch so ein bisschen dieser Purpose dahinter, ist das ein Thema?
Absolut. Und vor allem, ich meine, wie gesagt, bei den Jüngeren, was heißt das, bei den unter 35-Jährigen oder sogar unter 40-Jährigen, würde ich sagen, macht das doch einen ziemlichen Unterschied.
Ja. Würdest du sagen, es macht bei der jüngeren Generation mehr einen Unterschied als jetzt vielleicht meine Generation oder die ältere Generation?
Ich glaube, im Durchschnitt ja. Also ich sage nicht, ich kenne auch Leute aus deiner Generation, die dann auch vielleicht Kinder haben und sagen, wow, jetzt muss ich mich für meine Kinder anstrengen. Also ich sage nicht, dass es das nicht gibt, aber irgendwie dass das so Generation Y, dass das völlig natürlich ist, man möchte für so eine Firma arbeiten, wo man einen Impact hat. Das ist, sagen wir, fast Standard.
Ja. Julian, ich möchte gerne noch eine Frage zu dir, also eine Selbstreflexionsfrage stellen. Was ist deiner Meinung nach deine Superpower, der Bereich, in dem du besser bist als andere?
Ich würde sagen, und das macht mir auch Spaß, muss es auch in einem Startup Chaos in dem Sinn, wenn relativ viel unstrukturierte Informationen auf mich einfließen, ob das jetzt über Kunden ist oder Signale über von Investoren etc., eine Ruhe zu bewahren und diese dann strukturieren zu können. Also und zwar relativ intuitiv. Ich sage es mal so, ob es dann alles richtig ist, das sehen wir in der Zukunft. Ich war vielleicht im Schnitt mehr richtig als falsch, aber vielleicht war das auch Glück. Aber für mich wenn ich das als Stärke habe und die einsetze, dann glaube ich, können wir mit relativ, also das ist wichtig als Gründer von einem Startup. Ja.
Also Ruhe bewahren und so ein bisschen Chaos-Management machen, weil da geht es ja manchmal drunter und drüber in so einem Startup.
Absolut, absolut.
Welche Persönlichkeit bewunderst du und warum?
Ja, diese Frage, ich habe mir die überlegt, wie ich die beantworten soll. Ich kann immer noch nicht sagen, dass es eine Person gibt, die mich wirklich
oder mehrere
mitreißt. Aber natürlich schaut man sich schon gewisse, und das nicht unbedingt aus Persönlichkeitsgründen, aber man schaut sich oder hört sich Podcasts an von gewissen Gründern aus der US-Szene. Wie gesagt, ich werde jetzt keine spezifischen Namen nennen, aber als Orientierung muss man eigentlich als Gründer in der Schweiz über den Atlantik blicken, weil man sonst auch ein bisschen vergisst, da ist mehr als die Schweiz. Und meistens sind diese Startup-Ökosysteme auch viel, nicht unbedingt innovativer, aber man denkt größer. Also meine Antwort ist eher, ich habe jetzt nicht eine Person, aber ich bereiche mich doch über Podcasts, vor allem jetzt aus amerikanischen Entrepreneur-Perspektiven. Das ist sehr wichtig, weil in der Schweiz ist man dann oftmals in seiner Blase gefangen und vergisst, es gibt noch andere Blasen da draußen.
Mhm. Würdest du denn sagen, jetzt gerade wenn wir mal Amerika, Schweiz vergleichen direkt, würdest du sagen, Amerika ist ein bisschen mehr Sales-Marketing fokussiert und die Schweiz eher produktorientiert? Kann man das so pauschal sagen?
Ist sicher eine Betrachtungsweise. Hm. Es kommt so ein bisschen weitere dazu, würde ich sagen. Also eine ist, die Schweiz ist einfach kulturell konservativer, das heißt auch von der Innovation, auch wenn ständig der Innovationsindex die Schweiz ganz oben ist. Ich glaube, es ist vielmehr eine iterative Innovation im Sinne eine graduelle Verbesserung von existierenden Produkten, Dienstleistungen etc. Und ich sage nicht, dass es noch andere Innovationen gibt, aber ich glaube, das ist die Stärke der Schweiz. In den USA ist es mehr so, zum Teil auch ein bisschen Casino spielen. Man setzt dann halt auf etwas, ob das dann wirklich rauskommt oder nicht. To be seen, aber aufgrund von dessen dann, wenn man mal trifft, dass der Payout so groß ist. Das für mich ist auch das eigentlich einer der größten Unterschiede, wenn ich die zwei Ökosysteme betrachte, ist von eher dieser iterativen Schweizer, fast risikoaversen Innovation gegenüber Moonshots aus USA, wo man wirklich auch fast teilweise wie Casino Geld gibt. Ja.
Ist es denn eine Möglichkeit, jetzt sich mal in der Schweiz zu starten und dann global zu expandieren, dann USA als Markt zu nehmen? Wäre das auch eine Möglichkeit?
Absolut. Ja. Ich kenne auch einige Startups, die relativ schnell aus der Schweiz gegangen sind, zwar vielleicht die noch verwurzelt sind, aber dann in die USA oder auch nach Berlin, wobei der deutsche Startup-Markt auch andere Herausforderungen bringt. Aber je nachdem, was man für Produkte, Dienstleistungen anbietet, muss man relativ früh aus der Schweiz raus, auch aufgrund der Größe des Marktes.
Mhm. Ja. Ja. Zum Abschluss, Julian, noch eine Frage. Gibt es ein Motto oder einen Satz, der dich antreibt oder ein Credo?
Ja, es ist, also ich will es noch nicht Motto nennen, aber was wir auf Paldate-Seite frühzeitig gemerkt haben, und ich würde sagen, das ist auch etwas persönlich, was ich immer mal wieder mich daran erinnern muss, listen, also zuhören. Wir haben das als wie einen Wert verankert innerhalb des Teams auch, dass lasst uns bitte aussprechen unsere Gedanken, vielleicht auch mal nochmal tiefer greifen. Wir versuchen das mit unseren Kunden zu machen, wir versuchen das mit unseren Investoren zu machen. Das ist so wichtig, dieses Zuhören. Also vielleicht machen wir mal ein Motto draus bei Paldate, aber zumindest ist es ein Wert, den wir haben.
Julian Osborne, CEO und Gründer von Paldate. Herzlichen Dank, dass du heute da warst. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch.
Vielen Dank, Jakob.